Herzlich willkommen zu unserer Sendung Sie zu Hause und Sie hier im Studio. Herzlich willkommen. Wir diskutieren heute wieder über die Schlagzeilen, über die Themen und über die Menschen dieser Woche.
Die Grünen strotzen vor Selbstbewusstsein, sehen sich auf dem Weg zur Macht. Aber sind mehr Klimaschutz oder Verbote für die Wirtschaft mehrheitsfähig?
Deutschland ist zum Schnarchland geworden und es wird Zeit, wieder aufzuwachen.
Redet der BDI-Chef uns schlecht? Und ist der bejubelte Tesla-Deal ein Weckruf für die deutschen Autobauer? Die CDU wirkt kurz vor dem Parteitag orientierungslos und zerstritten. Kommt es am Wochenende zum Showdown zwischen Merz und AKK? Dazu im Studio der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber. Sie ist die erste Transfrau als Kommandeurin eines Bundeswehrbataillons. Gleich zu Gast Anastasia Biefang. Sie erklären, kommentieren und diskutieren. Der Autor Hajo Schumacher, die Bildjournalistin Anna von Bayern und Fernsehjournalist Franz Alt.
Und Ihnen auch ein herzliches Willkommen. Ich freue mich über eine exzellent besetzte Kommentatorenrunde und Frau von Bayern. Da wir ja immer über die Dinge reden, die in einer Woche passiert sind, aber die ja manchmal sehr subjektiv sind. Was hat Sie in dieser Woche gefreut?
Ich habe mich gefreut über die Impfpflicht gegen Masern. Und zwar nicht, weil jetzt eine Epidemie von Masern gedroht hätte in Deutschland, sondern weil einfach jede einzelne dieser Erkrankungen völlig unnötig ist und teilweise extrem schwerwiegende Schäden hat, besonders für Kinder. Und ich hatte das Gefühl, diese Debatte war so unverhältnismäßig emotional über diese Impfpflicht, dass ich froh war, dass das Thema jetzt abgeräumt ist und Jens Spahn damit auch Rückenwind hat für diese total überfällige Reform der Organspende.
Sie haben 4 Kinder, also wissen Sie auch, wovon Sie reden als Mutter. Aber es gibt ja natürlich immer diesen Vorbehalt, dass man sagt, eigentlich muss das freiwillig sein. Ist ja doch ein Eingriff.
Ja, das ist genau. Deswegen, es wurde ja auf der einen Seite geführt, die Diskussion, die körperliche Unversehrtheit muss gewahrt bleiben und so weiter. Aber es ist nun mal ein Impfstoff, der millionenfach getestet ist und millionenfach geglückt. Und deswegen finde ich, da überwiegt absolut der Nutzen für die Allgemeinheit auch. Weil kleine Kinder, die nicht geimpften, können sich ja anstecken bei jemandem, der eben sich geweigert hat, sich zu impfen.
Jens Spahn hat das durchgebracht. Ein Punkt für Jens Spahn an dieser Stelle, Herr Schumacher?
Einen Punkt für Westfalen.
Für Westfalen?
Ja, da kommt er her, ich auch.
Also, ich dachte jetzt eher in seiner Funktion als Minister, nicht so als Landsmann.
Als Minister muss man mal sagen, dass Jens Spahn tatsächlich was hinbekommen hat, was in dieser großen Koalition etwas ungewöhnlich ist. Der stand ja am Anfang dieser Regierung eher weiter unten und hat sich tatsächlich mit sowas ganz altmodischem wie Sacharbeit, und zwar ganz viele verschiedene Themen. Also er hat sich um Pflege gekümmert, er hat sich ums Impfen, um Organe, alles mögliche, ganz viele Sachen angefasst und viele, die aus diesem sehr komplexen Bereich Gesundheit sind, die sagen, das hat er eigentlich ganz ordentlich gemacht, da ist vieles liegen geblieben und hat sich jetzt zumindest, ich glaube, in der Spiegel-Beliebtheitsliste nach ganz oben gearbeitet mit Franziska Giffey zusammen. Das muss man erstmal hinkriegen.
Herr Alt, worüber haben Sie sich diese Woche geärgert?
Ganz arg geärgert habe ich mich darüber, dass der chinesischen Regierung in Peking nicht mehr einfällt, als auf Studenten, die für Freiheit sind, einfach zu schießen.
Es ist eskaliert in den letzten Wochen. Und es gab dann die Situation, dass Beobachter auch sagen, auf der Seite der Demonstranten hat es auch eben mehr Gewalt gegeben. Für Sie ist es so eindeutig, dass es eine Sache der Regierung wäre, darauf...
Das war die Reaktion. Wahrscheinlich ist den Studenten da nichts Besonderes eingefallen. Das habe ich auch bedauert. Nur, es ist logisch, wenn es zur Gewalt kommt, werden die Studenten verlieren. Das ist die stärkste Militärmacht der Welt, was die Chinesen haben. 4 Millionen Soldaten. Da kann ein paar tausend Studenten nicht dagegen angehen. Also es war ein großer Fehler, dass die Studenten die Chance nicht ergriffen haben, friedlich zu bleiben. Die deutsche friedliche Revolution vor 30 Jahren wäre nicht möglich geworden, wenn die damaligen Demonstranten bei uns zur Gewalt gegriffen hätten. Die Militärmacht bei den Herrschenden, bei den Regierenden ist immer stärker.
Wird uns vermutlich auch noch ein bisschen begleiten.
Ich fürchte, dass das ein Desaster geben wird, wie vor 30 Jahren am Platz des himmlischen Friedens. Viele Tote.
Herr Schumacher, gab es etwas, was Sie aufgeregt hat in dieser Woche?
Zumindest was ich interessiert beobachtet habe, das war diese Euphorie, dass Elon Musk, der Tesla-Chef, Brandenburg mit einem Batteriewerk beglückt und alle schreien Hurra, als ob sich ganz Deutschland danach sehnt, auch mal so eine Mischung aus Genie und Größenwahn an der Spitze eines Konzerns zu haben. Einige Fragen sind vielleicht noch nicht ganz beantwortet. Was sagen die anderen Ministerpräsidenten dazu, wenn Berlin und Brandenburg jetzt auf einmal mit Steuergeld, es ist von 1 Milliarde Subventionen die Rede, das war auf jeden Fall in einer amerikanischen Gigafactory so die Größenordnung, also mit deutschem Steuergeld nun der Elektroauto-Konkurrent gefüttert wird. Was sagen die Bayern, die Baden-Württemberger, die Niedersachsen? Was sagen die Leute, wenn da mit Kobalt rumhantiert wird, was aus Kinderarbeit, aus Bürgerkriegsgebieten, aus dem Kongo kommt. Also ob das alles so toll ist, das bleibt mal abzuwarten. Zumal Elon Musk ja auch so ein bisschen als Meister des Tischfeuerwerks bekannt ist. Ich glaube, er wollte auch mal zum Mars fliegen. Das stockt gerade ein bisschen.
Ich glaube, er hat noch nicht aufgegeben.
Nee, Tesla, muss man auch sagen, ist, was sie bisher lang hingekriegt haben, zumindest auch, ich sehe das an meinen Söhnen, die finden Tesla deutlich cooler als irgendeine deutsche Marke. Das ist absolut ein Verdienst.
Können die sich das leisten?
Nö, deswegen ja. Ne, aber man findet ja immer das toll, was man sich nicht leisten kann. Die entscheidende Frage ist, wo kommt der Strom eigentlich her, wenn die deutschen Windräder zunehmend stillstehen?
Da kommen wir gleich dazu. Aber wir haben gerade den BDI-Präsidenten gehört, Frau von Bayern, der sagt, Deutschland ist ein Schnarchland. Tut es dann einem solchen Schnarchland ganz gut, wenn da einer von außen kommt und sagt so, ihr baut Arbeitsplätze ab, ich erschaffe eine Fabrik mit vielleicht 10.000 Arbeitsplätzen?
Selbstverständlich. Und ich glaube ja an Wettbewerb. Deswegen finde ich es auch einen guten Impuls, wenn da jemand kommt, also guten Impuls für die Elektromobilität. Und Tesla sagt, die wollen was bis zu 4 Milliarden investieren und 8.000 Arbeitsplätze da schaffen in Brandenburg und, glaube ich, ein Ingenieur- und Designzentrum in Berlin. Ja, ob das kommt, das wissen wir beide nicht.
Aber da kann man ja erst die Bedenken von Herrn Schumacher.
Das kann man ja erstmal begrüßen.
Sie teilen die Bedenken nicht von Herrn Schumacher.
Wie gesagt, ob das alles so kommt, das sehen wir dann. Aber erstmal, finde ich, muss man das begrüßen, dass der sich entscheidet, in Deutschland ein Werk zu bauen.
Er hat 30 Kandidaten gegeneinander Show laufen lassen. Und
ja, es ist aber höchste Zeit, dass die deutschen Autobauer aufwachen. Und das ist ein Weckruf. Die Chinesen sind uns voraus beim Elektroauto, die Kalifornier mit Tesla sowieso, die Koreaner, die Südkoreaner sind uns, die Taiwanesen sind uns voraus, die Japaner sind uns voraus. Wir hatten mal die besten deutschen Autos gebaut, ist lange her. An dem Punkt ist Deutschland wirklich ein Schnarchland.
Moment, es gibt tatsächlich, Herr Alt, entschuldigen Sie, dass ich Sie korrigiere, aber es gibt zumindest begründete Annahmen, dass Elon Musk gerade bei seiner Wachstumsstrategie ein bisschen stockt und tatsächlich die klassischen deutschen Automobilbauerwerte braucht, nämlich Zuverlässigkeit, Ingenieurskunst und so weiter. Das heißt, er kommt nicht nur hierher, um selber was zu bauen, sondern vielleicht, um sich auch hier Know-how zu leihen. Das kann so verschnarcht nicht sein, was in Deutschland passiert.
Also früher vor drei Jahren hat Daimler noch bei Tesla sich eingekauft und hat mit dem gearbeitet. Auch eine Menge gelernt von ihm, wie man Elektroautos baut. Leider hat Daimler dann die Zukunft verschlafen. Tesla weckt uns auf, ist ganz wichtig.
Aber die Frage bleibt ja tatsächlich, wo kommt der ganze Strom her? Und dann reden wir doch über die Windkraft, weil Sie die gerade eben angesprochen haben, Herr Schumacher. Wo kommt der ganze Strom her? Es gibt eine Entschließung der Bundesregierung, der Plan jedenfalls, dass der Abstand zwischen einem Windrad und einem Haus ab sofort dann, oder wenn es dann gesetzt wird, 1000 Meter, also einen Kilometer betragen soll. Ist es gut oder schlecht?
Es ist vor allen Dingen eine Paradoxie. Die Grünen, als sie das letzte Mal regiert haben, sind mit dem Thema Energiewende angetreten. Und ziemlich genau jetzt erleben wir eine Stagnation dieser Energiewende. Also der Zubau von Ökostrom wird weniger, unter anderem auch deswegen. Und es gibt, ich glaube, um die 1000 Bürgerinitiativen im Lande, die gegen Windräder sind, mit den gleichen Argumenten, mit denen die Grünen früher argumentiert haben. Also Naturschutz, Tierschutz, Lärm, Gesundheit, all sowas. Das heißt, grüne Abwehrstrategien wenden sich jetzt auch gegen grüne Inhalte und damit kommen wir zu einem richtig großen Problem. Wir werden in Zukunft mehr Strom brauchen, nicht nur für Elektroautos, auch für Server und sowas. Wenn der nicht vom Wind kommt, der Strom, ich weiß nicht, wie sieht es auf der Solarseite aus, Herr Alt?
Also 10% der Häuser in Deutschland haben zurzeit Solaranlagen. Das heißt, 90% könnten das noch tun. Die Sonne schickt uns 15.000 Mal mehr Energie, als wir zurzeit verbrauchen. Es ist überhaupt kein Problem. Es gibt kein Energieproblem auf dieser Erde. Der liebe Gott war nicht doof und die Evolution war nicht blöd. Alle Menschen können genug Energie haben. Wir müssen nur auf die Dächer dann auch Solaranlagen machen oder noch Windräder bauen. Es geht nicht, dass wir eine Bundesregierung haben, die sich Klimaschutzziele setzt, aber dann die Windradtechnik tot macht in Deutschland. So wie sie vor sechs Jahren die Solarenergie tot gemacht haben.
Ich habe das gelesen. Dass tatsächlich sowohl von der Industrieseite auch, aber von der Gewerkschaftsseite jetzt die Kritik unison an die Bundesregierung geht, wenn ihr das macht, macht ihr die Industrie tot. Wie viele Arbeitsplätze sind das?
Wir haben zurzeit bei erneuerbaren Energien in Deutschland 350.000 Arbeitsplätze. Das sind weit mehr als bei der alten Energiewirtschaft. Das heißt, das ist kein Jobkiller, das ist ein Jobknüller. Und das ist absolut unsozial, wenn die Bundesregierung beschließt, um 20.000 Kohlearbeitsplätze zu retten, machen wir 80.000 Arbeitsplätze bei Solar kaputt, ist schon passiert, und jetzt stehen 40.000 Arbeitsplätze bei der Windbranche an, die kaputt gemacht. Wie sozial ist das denn?
Muss man sich, Entschuldigung, mal anschauen, was die Begründung ist eigentlich für diese Abstandsregelung. Ja, die Begründung ist ja, die Akzeptanz in der Bevölkerung zu stärken. Ja. Und das ist ja vollkommener Quatsch. Da gibt es ja Befragungen bei Bürgerinitiativen, da gibt es keine steigende Akzeptanz, wenn der Abstand statt 800 Meter eben 1.000 Meter ist. Das Einzige, was wirklich Akzeptanz steigert, ist, wenn das Geld sozusagen da im Ort bleiben darf, wo die Windmühle dann auch steht. Es gibt ja zum Beispiel in Hessen etwas, das heißt Landschaftsbildausgleichzahlung, wo dann der Ort etwas davon hat, dass da die Windkraft steht, da steigt die Akzeptanz. Und da, wo aber das Geld irgendwo im Kreis versickert, da steigt die Akzeptanz eben nicht. Das ist ganz einfach.
Wenn das alles so klar ist, Frau von Bayern, dann erklären Sie uns bitte, warum denn der Wirtschaftsminister Altmaier diese Regelung jetzt aus dem Hut gezaubert hat. Was steckt dahinter? Was ist der Grund?
Nein, es gibt natürlich große Abwehr gegen Windenergie. Es gibt natürlich jetzt, wie Sie gesagt haben, Tausende von Initiativen, die das nicht wollen.
Ja. Es ist ja die Rücksichtnahme auf die alte Kohlelobby, ganz einfach.
Was hat denn das mit der Kohle zu tun, Herr Alt?
Naja, wenn die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, dann brauchen wir mehr Windräder. Ja, und je länger die laufen, desto weniger Windräder brauchen wir. Das ist der Hintergrund. Der Einfluss der alten Energiewirtschaft ist so stark. Ich habe das mal recherchiert. In einer Legislatur hatten die Vertreter der erneuerbaren Energien 4 Termine bei Kanzlerin und Wirtschaftsminister. Die Vertreter der alten Energie, also die RWEs und die E.ONs dieser Welt, hatten 44 Termine. Es ist doch klar, wohin
in
der Hase läuft.
Jahr wenn war ich, das
wenn
denn?
Ich das recherchiere, zwischen 13 und 17.
Mhm. Klingt das plausibel oder ist das Verschwörungstheorie?
Also das heißt nicht automatisch, dass man einen Termin bei der Kanzlerin oder bei Herrn Altmaier hat und dann läuft die Sache. Dann wird es der deutschen Automobilindustrie deutlich besser gehen. Wenn es da ein Verhältnis gäbe. Ich würde nur einfach mal 1.000 Bürgerinitiativen, wenn es tatsächlich 1.000 sind, das ist die Zahl, die so
Altmaier gestern Abend gesagt hat,
darf man die unterschätzen und vor allen Dingen, wen wählen die? Also wessen Politik mache ich da, wenn ich mich skeptisch jetzt zum Beispiel gegen Windräder drücke? Und das ist ja ganz interessant, was da für Interessen zusammenkommen. Man kennt das aus dem Schwarzwald zum Beispiel. Da stehen die Leute auf dem Höhenzug und gucken übers Land und sagen, das verschandelt das Landschaftsbild.
Ich habe 300 Windräder und Windparks eingeweiht in den letzten 30 Jahren weltweit. Ja. Und ich kann Ihnen sagen, wenn 600 Meter Abstand sind, hören Sie nichts in dem nächsten Haus.
Haben
600 Meter
Sie,
reichen
Sie,
völlig.
Haben Sie ein Windrad bei sich in der Nähe?
Ja, 5 Kilometer entfernt, das ist kein Problem.
Ja.
Aber
ja,
da, wo 600. Ich wohne, in dem Dorf, im Schwarzwald, werden immer mehr Windräder aufgestellt. Und es ist richtig, was Sie sagen, von meiner Erfahrung. Wenn die Menschen vor Ort mit einbezogen werden, sind die nicht gegen Windräder. Mhm. Wenn aber da ein reicher Zahnarzt von außen kommt und investiert 1 Million oder 2 Millionen in ein Windrad und die Leute haben es vor der Nase, aber haben nichts davon, dann natürlich gibt es Widerstände.
Sie haben gerade gesagt, Herr Schumacher, die Frage ist, für wen macht man Politik? Also wenn man sich den Parteitag der Grünen ansieht, der jetzt gerade am Wochenende stattgefunden hat, könnte man ja meinen, ob der Euphorie, das ist jetzt die neue Volkspartei. Also jedenfalls glauben die Grünen das, glaube ich, selber. Sie haben ja viele grüne Parteitage erlebt. Was hat diesen hier in Bielefeld unterschieden von, weiß ich nicht, Bielefeld vor 10 Jahren?
Ich war sogar bei dem legendären Parteitag, als Joschka Fischer den Farbbeutel, die Älteren erinnern sich, abgekriegt hat. Also in Bielefeld ist richtig was los.
Vor 20 Jahren.
Ja. Ich glaube, was neu ist, ist erstens, die beiden Führungsfiguren sind sich einig. Die sind ein richtig gutes Paar. Wenn man sich die beiden Paare bei der SPD anguckt, da hat man das Gefühl, da sind noch so 20, 30 Jahre Paarkultur dazwischen. Ne? Das ist immer so der wichtige Mann und die Frau an seiner Seite. Hier hatte man wirklich den Eindruck, dass Frau Baerbock eigentlich die knallhärtere ist und Herr Habeck ist ja dann eher so ein bisschen der Stehgeiger. Also insofern finde ich, die beiden passen gut zusammen, weil die Rollen nicht klassisch sind. Ja. Und sie sind neu, sie sind unverbraucht und sie sind nicht im Streit, die beiden, sondern machen das sehr, sehr gut. Also man hat den Eindruck, dass alles, was an strittigen Themen verhandelt wird, hinter verschlossenen Türen verhandelt wird. Und die Leute wollen Einigkeit. Die wollen keine Kloppereien. Und in den beiden anderen Volksparteien wird an der Spitze gerade heftig gestritten.
Aber wären Sie nicht nervös, wenn bei den Grünen, Frau von Bayern, 97% dann die Chefin wählen? Das sind ja eigentlich Wahlergebnisse, die kennt man von der CSU, die kennt man eben von anderen Parteien, aber doch nicht bei den Grünen. Ist das nur eine Momentaufnahme, diese Harmonie und dieser Durchmarsch, oder sind die jetzt auf dem Weg zur Regierungspartei?
Ja, schauen Sie sich die an. Sie haben ja da ein Bild von denen. Also ich fand, das war ganz großes Kino, dieser Parteitag vor dieser Wand, wo man in den Fernsehbildern das Gefühl hatte, die stehen da irgendwie im Wald. Mhm. Und dazu dann dieses gut gelaunte Paar, die lachen und es sieht alles unheimlich harmonisch aus. Mhm. Und die verkörpern wirklich diese gute Laune irgendwie, die sie da transportieren wollen.
Aber sie haben nicht nur Show gemacht. Ich fand das interessant, dass Frau Baerbock gesagt hat, für die neue Ordnung, also den New Green Deal, was ja auch mit der Wirtschaft, Ökologie, Ökonomie versöhnen, da muss es Regeln geben und manche Menschen nennen das Verbote. Mhm. Also ich zitiere ungefähr. Sie hat tatsächlich das V-Wort, das böse Verbotwort, was Christian Lindner immer sagt, die Verbotspartei und sowas. Also sie gehen offensiv damit um, dass sich, wenn Grüne regieren, tatsächlich was verändern wird und der ein oder andere von uns vielleicht ein bisschen aus der Komfortzone gescheucht wird.
Sie berufen sich zu Recht auf Ludwig Erhard, der immer gesagt hat, soziale Marktwirtschaft heißt nicht eine regellose Wirtschaft, sondern soziale Marktwirtschaft braucht Regeln, soziale Regeln. Heute würde er sagen, ökologische Regeln.
Das ist die Grünen machen ja beides und deswegen sagt er dann auch, darüber reden wir gleich, die CSU sagt, die sind nicht koalitionsfähig wegen 12 Euro Mindestlohn.
Doch, hat Olaf Scholz auch schon gesagt.
Sind nicht koalitionsfähig, weil sie am Ende die Enteignung beim Wohnen doch noch als letzte Maßnahme nicht ganz ausschließen.
Also ich halte im Grundgesetz.
Ganz kurz noch zu den beiden kommen. Also Harmonie, ja, aber das wäre das erste Duo, was sich nicht streitet, wenn es um die Kanzlerkandidatur geht.
Da habe ich eine Lösung, ganz einfach.
Ja. Wir räumen erstmal die Kanzlerkandidatur.
Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass sie sehr harmonisch rüberkommen, aber es war nicht nur Show, aber das wären trotzdem die Ersten, wo es keinen Streit um den Topjob gibt. Ja? Also ich glaube, dass da vielleicht der Keim auch schon gesät ist bei diesen unterschiedlichen Ergebnissen. Also
und Prognose, wer macht?
Prognose, hätte ich jetzt auch gefragt.
Hoheit?
Also interessant ist, finde ich, dass von außen Habeck ja als kanzlertauglicher wahrgenommen wird und in der Partei offenbar an den Herrn Baerbock beliebter ist.
Das ist auf jeden Fall eine Prognose. Moment, Prognose.
Ich könnte Robert Habeck fast zutrauen, dass er ihr den Vortritt lässt.
Und ein Rotationsprinzip im Kanzleramt sehen Sie nicht?
Erstmal
er, dann Sie oder umgekehrt? Geht das?
Kann man auch machen. Und von der Verfassung her ist das möglich, kein Problem. Aber ich habe eine ganz einfache Lösung. Ich meine, der Habeck hat natürlich mehr Regierungserfahrung als die jüngere Frau neben ihm. Nur dann soll Habeck als Kanzlerin kandidieren. Ist doch ganz einfach. Und dann,
Trotzdem würde es mich schon noch interessieren. Also nicht koalitionsfähig, wo sind die Grünen denn? Sind die eine bürgerliche Partei oder sind sie dann doch irgendwie noch mit den linkssozialistischen Ideen, Enteignung, ein Recht auf Wohnen, dann doch zu links? Oder sind die eine reale Realo-Partei jetzt geworden, die im Prinzip alles mitmacht? Oder sind sie noch eine Verbotspartei, weil 130 Stundenkilometer soll es ja dann doch auf der Autobahn sein?
Also wenn Sie sich anschauen, was Sie gerade schon erwähnt haben, Enteignung von Immobilien ist ausdrücklich vorgesehen im Ernstfall oder wie die das nennen, dann sehen Sie ja, wo die stehen. Also das ist ganz klar planwirtschaftliche
Artikel 14 des Grundgesetzson.
Ja, das ist links und nicht liberal.
Ich kenne ganz andere planwirtschaftliche Ansätze. Was die früheren Regierungen mit Kohlesubventionen und Atomsubventionen gemacht haben, das war glatte Planwirtschaft. Das war 500 Milliarden haben wir da bezahlt. Wir bräuchten überhaupt keine Subventionen für erneuerbare Energie. Wenn wir wirklich Marktwirtschaft hätten, hätten wir doch Marktwirtschaft in Deutschland. Da bräuchte man solche Diskussionen. Gibt es ein Grundrecht auf Wohnen überhaupt nicht führen?
Für eine Autobahn wird übrigens auch schnell mal enteignet. Ja, ist so.
Also Verbotspartei oder eine realpolitische Regierungspartei?
Also im Moment erstmal Feelgood-Partei. Man muss mal sagen, die sind am längsten... Gutes Gefühl, weil die sind am längsten von allen in der Opposition. Und man weiß gar nicht mehr, wie das eigentlich war damals mit Rot-Grün. Und was mich total wundert, ist, wir haben heute erfahren, das höchste Verpackungsmüllaufkommen in Deutschland. Es geht, nächste Woche geht die Weihnachtsschlacht mit diesem schwachsinnigen Black Friday los. Und jedes Kind hat 3 Adventskalender Sondermüll. Und die Flugreisen werden mehr. Und man denkt sich immer, wie passt das zusammen? Und ist die grüne Popularität nicht vielleicht auch so eine Art von, ich sag mal, religiöser Ablassfunktion? Weil wenn die es ernst meinen mit dem, was sie wollen, dann bedeutet es eben auch eine Wende zum Weniger. Keiner von uns wird deswegen verhungern, aber es wird ein bisschen weniger Privat- oder Individualverkehr, vielleicht ein bisschen weniger Fleisch, ein bisschen, oder kann man sagen, Einschränkungen.
Was heißt denn Verbotspartei, wenn ich auf der Autobahn 130 Kilometer fahre? Die ganze Welt macht das. Es gibt nur 3 Länder, die das nicht haben.
Sie haben es auch gesagt.
Somalia, Äthiopien und Deutschland.
Sie sind früher auch schneller gefahren, Herr Alt.
Ja, ich bin auch schneller gefahren, aber heute habe ich kein Auto mehr.
Also werden die dann noch gewählt, wenn sie eine Verbotspartei sind, Frau von Bayern? Glauben Sie, die Umfragewerte sind dann auch Wahlergebnisse?
Ich glaube, dass, was Herr Schumacher sagt, teilweise richtig ist, dass es auch eine Form von Ablasshandel ist. Also wenn ich mir anschaue, teilweise in München-Schwabing, die jedes Wochenende nach Mallorca fahren und dann fürs gute Gewissen die Grünen wählen wollen. Also ich habe das Gefühl, viele von denen haben das Parteiprogramm nicht gelesen und den Parteitag auch nicht verfolgt.
Dann sollen sie es ab sofort tun. Erst einmal vielen Dank bis hierher. Wir müssen nämlich tatsächlich über die Koalitionsfähigkeit der Grünen reden. Aber nicht nur, das bringt mich zu einem... Also der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat gesagt, die Grünen seien nicht koalitionsfähig. Und das hat eine gewisse Tradition bei der CSU. Es gab mal einen Mann, der auch Bierzelte unterhalten konnte mit seinen Tiraden gegen die Grünen. Franz Josef Strauß hat schon sehr früh das Talent dieses Mannes erkannt. Er war Ministerpräsident, 14 Jahre lang CSU-Vorsitzender sowieso. Er war aber auch der CSU-Kanzlerkandidat. Damals gegen Gerhard Schröder, davon gab es immerhin nur 2. Und vielleicht kann er uns auch deshalb sagen, wer eigentlich jetzt der Kanzlerkandidat der Union sein sollte, wenn es bei der nächsten Wahl drum geht. Ich freue mich sehr über Edmund Stoiber. Ja, nochmal schönen guten Abend. Herr Stoiber, also Ihr Lieblingsfeindbild, soweit ich mich erinnere, war immer Jürgen Trittin und Claudia Roth. Jetzt ist aber da Habeck und Baerbock. Könnten Sie mit denen besser leben? Sind die nicht koalitionsfähig?
Naja, die Partei hat sich natürlich inhaltlich nicht so sehr, aber natürlich von der Darstellung gewaltig verändert. Ich meine, wenn auf einem Parteitag der Grünen Herr Habeck den Delegierten klar macht, wir sind eine Partei des Wettbewerbs, wir müssen mit den Menschen leben, die vielleicht durch unsere Forderungen, Stichwort Kohleabbau, wir sollten mit den Menschen reden, die unmittelbar betroffen sind. Wir müssen mit denen reden, die betroffen sind durch den Wind, durch die Windräder etc. Das sind ja Hunderttausende, die davon betroffen sind. So einfach wie Herr Alt sich das jetzt hier gerade dargelegt hat, ist die Sache natürlich nicht, sondern es ist ein enormer Widerstand gegen alle Infrastrukturen in Deutschland. Wenn Sie heute, die Österreicher, die Italiener sind mit der Autobahn fertig im Inntal, gibt es heftigste Widerstände und Sie können das überall herausziehen. Unsere Verfahren sind lang, weil natürlich die Einspruchsmöglichkeiten, die Individualität der Menschen ist in Deutschland natürlich hoch geregelt, beziehungsweise sie ermöglicht im Normen privaten Widerspruch gegen Entscheidungen.
Aber das ist doch gut, wenn da einer Überzeugungsarbeit leistet, könnte
ja,
ich sagen.
Sie fragen mich ja jetzt nach Claudia Roth und Jürgen Trittin. Das sind natürlich, das ist eine andere Partei in der Darstellung.
Und würden Sie der CSU jetzt sagen, geht doch mal zusammen mit den Grünen. Warum denn nicht? Das hätte ja fast geklappt bei der letzten.
Ja, wir haben heute eine Situation, dass natürlich durch die Ergebnisse keine Koalition auszuschließen ist, außer mit von unserer Seite mit den Linken und natürlich mit der AfD. Und damit werden natürlich Koalitionen notwendig, wie wir gerade jetzt in Sachsen oder in Thüringen oder wo auch immer erleben, die eigentlich schwierig sind und eigentlich gar nicht zusammengehen. Und ich bin natürlich der Meinung, und das sagen ja auch alle Wahlergebnisse, auch alle Analysen, Die Grünen gehen natürlich dann, wenn sie können, mit der SPD und mit den Linken zusammen. Und Rot-Rot-Grün ist sozusagen das Angestammte. Und wenn die Möglichkeit besteht, dann machen sie das auch. Und deswegen sind die Grünen natürlich, da hat Markus Söder völlig recht, sind einer unserer großen Gegner.
Wir aber er sagt uns doch, die sind nicht koalitionsfähig.
Aber das naja, ich meine, sie gehen immer davon aus, natürlich haben die völlig andere Ansätze. Ja. Und wir haben ja heute viel mehr Parteien, als wir das vor 20, 30 Jahren hatten. Und insoweit wird natürlich auch die Politik insgesamt ein Stück schwieriger.
Das Interessante, was sich ja auch verändert hat, also wenn man hört, wie über den Parteitag der Grünen geredet wird, könnte man meinen, das ist ein Parteitag der CDU. Ja, mit Wahlergebnissen für die Vorsitzenden über 90%. Und schaut man dann auf den Parteitag der CDU, der jetzt ansteht, ab übermorgen, ist das Bild ganz anders. Die sind ja eher die Grünen der heutigen Zeit. Also vorher wird schlecht geredet über das Personal. Es gibt einen Streit darüber, wer die Führungsfiguren sind, wo die inhaltliche Richtung ist. Was eigentlich wird passieren an diesem Parteitag? Gibt es da einen Showdown zwischen Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer? Was wird passieren?
Aber Maischberger, das ist ja praktisch in den Volksparteien auch systemimmanent, wenn ich das sagen darf. Ich meine, die CDU wie auch die CSU ist natürlich immer wieder auch geprägt durch inhaltliche, durch personelle Auseinandersetzungen.
Aber sie hatten mehr Disziplin, ja, das muss man schon sagen.
Ja gut, das ist jetzt eine andere Frage. Ich meine, wir haben natürlich auch jetzt ein schwieriges Führungsproblem in der CSU gelöst, das wissen Sie. Die Nachfolge von Horst Seehofer war ja nicht ganz einfach. Jetzt sind die Auseinandersetzungen beendet und man hat eine klare Spitzenposition. Markus Söder.
Und was soll die CDU jetzt?
Ja, aber das ist natürlich in der SPD gegenwärtig der Fall. Das kennen Sie in allen Parteien. Das können Sie jetzt nicht an der Union festmachen. Ja, natürlich wird das schwierig werden im nächsten Jahr. Das ist keine Frage. Ich gehe davon aus.
Warum jetzt im nächsten Jahr?
Ja, weil ich persönlich bin davon überzeugt, weiß nicht, wie die Abstimmung jetzt bei der SPD ausgeht. Aber ich bin überzeugt, dass sozusagen nach den letzten Entscheidungen der Großen Koalition, vor allen Dingen nach der Grundrenteentscheidung, die Koalition fortgeführt wird und wir letzten Endes erst im übernächsten Jahr wählen werden. Und deswegen gehe ich heute davon aus, dass die Entscheidungen in der Tat erst auf dem nächsten Parteitag 2020 getroffen werden.
Wer Kanzlerkandidat wird, das ja. Aber die
Frage ist jetzt aber ehrlicherweise keine Frage, die wirklich in der Partei diskutiert wird es vielleicht schon, aber das ist jetzt nicht entscheidungsrelevant. Ich meine, wir sind ja davon ausgegangen, vor einem halben Jahr, die ungeliebte Koalition, die ja eigentlich von der SPD nie gewollt war und eigentlich durch die Einflussnahme des Bundespräsidenten, die legale Einflussnahme des Bundespräsidenten zustande gekommen ist von Herrn Steinmeier. Ohne den hätte es wahrscheinlich diese große Koalition nicht gegeben.
Jetzt war gut dabei, die Fischer, wer für Sie der Merz der richtige Parteivorsitzende der CDU gewesen?
Also wir haben Gott sei Dank immer eine ganze Reihe von Persönlichkeiten. Ja, das ist eine Reihe von Persönlichkeiten. Ja, Sie werden doch nicht glauben, dass in diesem internen Prozess, den die CDU gegenwärtig durchmacht, da kann ich nur sagen, sie ist wirklich gut beraten. Wenn sie diese Entscheidung nicht jetzt weit vor der Entscheidung, von der notwendigen Entscheidung trifft, sondern im nächsten Jahr. Wir warten jetzt mal ab, wie die SPD entscheidet.
Genau.
Wenn die Große Koalition mit Scholz dann weitergeht, ja gut, dann geht sie weiter. Und ich persönlich bin nicht der Meinung, dass sie mit Recht immer so massiv kritisiert wird. Sie verkaufen, bin jetzt wirklich kein Freund der SPD, aber sie verkaufen eigentlich alle ihre Erfolge nicht gut genug.
Das Interessante ist, ich will immer über die CDU reden und Sie wollen über die SPD reden. Aber ich würde gerne über die CDU reden, weil es wirklich doch jetzt...
Ja, und Sie haben...
Weil Friedrich Merz auf eine Art und Weise nach vorne gekommen ist, wo viele das Gefühl haben, der will mehr. Und jetzt gehen wir mal in die Geschichte. Eigentlich sind Sie ja daran schuld, dass der arme Friedrich Merz nicht mehr vorne steht. Weil Sie haben damals mit Angela Merkel vereinbart, als sie zum Kanzlerkandidaten gemacht hat, sie wird die Fraktion übernehmen. Und damit war der Friedrich Merz raus.
Ja, gut.
Und nicht wenige, sie haben ihn geopfert.
Das ist natürlich jetzt sehr, sehr lange her, aber es ist natürlich klar gewesen, dass Angela Merkel Fraktionsvorsitzende bleibt und nicht in ein Kabinett Stoiber eintreten wird. Mhm. 2002. Und über die Frage, was ist, wenn die CDU und die CSU die Bundestagswahlen verlieren, was leider knapp eingetreten ist, dann ist relativ schnell, spät eigentlich von ihr signalisiert worden, sie möchte, wenn die Wahlen nicht gewonnen werden, möchte sie natürlich die Funktionen Parteivorsitzender CDU und Fraktionsvorsitzender dann in der Opposition, das möchte sie bündeln.
Da hat der Merz Ihnen das übel genommen?
Ja, das hat er mir lange übel genommen. Ich stand eben vor der Notwendigkeit, jetzt zu entscheiden als Parteivorsitzender CSU. Die CDU hat einen guten Wahlkampf geführt. Wir haben einen gemeinsamen Wahlkampf geführt. Angela Merkel hat sich voll engagiert damals in dem Wahlkampf, nicht irgendwie auf der Seite gestanden oder sonst was. Und sie hat sich eingebracht, das war ja auch ein schwieriger Entscheidungsprozess, zu sagen, ich trete nicht an.
Also er hat es Ihnen übel genommen?
Ja, er persönlich hat es mir übel genommen, heute nicht mehr.
Muss er denn jetzt deshalb wieder da sein? Weil er damals das nicht so richtig verwunden hat und hat das Gefühl, er hat was nachzuholen.
Schauen Sie, der hat konsequent damals dann, nachdem er verloren hatte, hat er noch mal Stellvertreter, ich wollte das und war Stellvertreter von Angela Merkel, hat nicht geklappt. Er ist im Grunde genommen dann 2003, 2004 hat er sich von der Politik verabschiedet, ist formell dann ausgeschieden aus dem Deutschen Bundestag und hat einen eigenen wirtschaftlichen Weg eingeschlagen. Den kann man jetzt für gut finden oder nicht, aber er war erfolgreich. Er hat sozusagen auch eine Stellung sich erarbeitet in der Wirtschaft, bei Boston Consult und bei vielen anderen Beratungsunternehmen. Und er war eine Nummer. Und dann entscheidet er sich, Friedrich Merz, für mich auch überraschend, entscheidet sich nach diesen Jahren zu sagen,
ich bewerbe
mich jetzt um den Parteivorsitz. Und das war ja auch interessant, die Primaries mit den drei Kandidaten.
Finden Sie, der gehört wieder zurück in die erste Reihe der CDU?
Er findet das mit Sicherheit.
Nee, Sie.
Ja. Darauf kommt es ja zunächst mal an.
Ich hätte gerne Ihre Sicht der Dinge. Ist das gut, dass der sich jetzt da auch gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und gegen Angela Merkel positioniert? Finden Sie das gut?
Herr Maischberger, Sie haben ein Problem, dass Angela Merkel selber sehr treffend nach der verlorenen Landtagswahl in Hessen 18 beschrieben hat. Sie hat damals gesagt, ich trete vom Parteivorsitz zurück. Das ist auch eine Antwort gewesen auf die Wahlergebnisse, da hat sie Verantwortung übernommen, aber ich sehe meine Verantwortung als Kanzlerin. Und das ist ein Wagnis, sie hat darüber gesprochen, das hat vielleicht nicht jeder so sofort verstanden, das ist ein Wagnis, wenn der Parteivorsitz der CDU und die Kanzlerschaft auseinanderklafft.
Absolut.
Und wir merken das natürlich jetzt, was sie gemeint hat mit diesem Wagnis. Frau Kramp-Karrenbauer hat natürlich einen überzeugenden Start gehabt, indem sie gesagt hat, ich trete aus einem Staatsamt zurück und ich mache Generalsekretär und ich will nur die Partei sozusagen erneuern und voranbringen. Dann kam die Situation, dass Angela Merkel zurückgetreten ist und dann gab es, das hat der Union, der CDU, glaube ich, anders als die Auseinandersetzung der SPD, durchaus gut getan, dass drei Kandidaten, eine Frau, zwei Männer, in einem, weiß ich, 23 Veranstaltungen gemacht haben, über die gesamte Partei hinweg. Und ja, es ist eine knappe Entscheidung. Es ist eine knappe Entscheidung dann letzten Endes gewesen. Nun gibt es halt, da muss jeder Politiker damit rechnen, es gibt eben in der Partei, ich denke mal vor allen Dingen in der CDU Baden-Württemberg, gibt es einen beachtlichen Teil, die diese Entscheidung nicht für richtig halten und sozusagen irgendwo sagen, da gibt es vielleicht noch einmal eine Neuauflage.
Finden Sie das richtig? Oder sollen Sie lieber disziplinieren?
Da müssen Sie Friedrich Merz fragen. Ich meine, nein, okay. Ganz gar keine Frage. Ich meine,
dann frage ich Sie was anderes.
Ja,
Angela Merkel und Sie kennen sich schon sehr lange. Sie beobachten.
Sehr, sehr lange, ja.
Ja, die hat ja einen unglaublichen Weg genommen. Glauben Sie, dass sie den Zeitpunkt des Abschieds des Richtigen verpasst hat?
Das kann man erst dann sagen, wenn sie ausgeschieden ist. Also gehen wir mal davon aus, 2021. Ich glaube, dass sie natürlich das größte Problem, was sie zu bewältigen hatte und hat, ist natürlich 2015 gewesen. Das waren gravierendere Entscheidungen für Sie, weil es auch für die Partei eine gravierende Entscheidung war. Mhm. Und das ist heute natürlich noch sehr umstritten. War das richtig, war das nicht richtig? Will ich überhaupt in diese Diskussion jetzt gar nicht eintreten, die wir ja fortgesetzt in Europa haben. Das ist ja in Europa nicht entschieden, wie man überhaupt mit, dieser Frage umgeht. Und natürlich, ich glaube, dass Sie auch, und so wie ich Sie kenne, Ihre Verantwortung immer gesehen hat, auch was Europa anbelangt. Ich meine, Frankreich und Deutschland, Deutschland, Frankreich zusammen müssen dieses schwierige Projekt voranführen, natürlich noch ganz entscheidend fortentwickeln, in puncto Außenpolitik eine Mehrheitsentscheidung möglich machen, wie wir gegenwärtig aufgestellt sind. Also sind wir in der veränderten internationalen Welt mit der völligen Veränderung Amerikas, mit dem Anwachsen von China, mit der Sondersituation Russlands, muss Europa eine neue Position beschreiben. Da ist Macron natürlich nah dran im Inhalt. Und das, glaube ich, ist sicherlich ihr entscheidendes Momentum gewesen. Europa, eine schwierige Situation. Ich habe große Autorität in allen Ländern in Europas. Und ich möchte diese Position Deutschland in Europa natürlich auch mit einem jungen Präsidenten, der jetzt anders tickt als Chirac oder Sarkozy. Ich will das zu Ende bringen.
Das heißt, sie sieht für sich eine Aufgabe, die sie noch erfüllen möchte, aber für ihre eigenen, sagen wir es mal so, für den Übergang, der ist ihr nicht gelungen. Kann man das mal jetzt schon mal so sagen?
Das kann man objektiv sagen. Wir haben natürlich jetzt eine Diskussion innerhalb und außerhalb der CDU, die meines Erachtens nächstes Jahr, wie ich das gesagt habe, entschieden werden muss. Mhm. Wenn Friedrich Merz weiterhin letzten Endes sagt, ich unterstütze Kramp-Karrenbauer, aber die Politik von Angela Merkel, die habe ich nicht für richtig befunden und wir müssen eigentlich jetzt neue Akzente setzen. Und man, da ist natürlich insoweit etwas dran, wir sind eine Industriegesellschaft. Mhm. Das heißt, das muss man auch zu Herrn Alt sagen, das ist eine riesen... Nein, ich habe ja alles gehört, was er gesagt hat. Wir haben 11 Millionen Industriearbeitsplätze in Deutschland. Wir machen fast 25%, ein Viertel, machen wir letzten Endes über die Industrie, tragen wir bei zum Bruttosozialprodukt, das ja sehr, sehr hoch ist. Wir sind die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Erde mit nur 80 Millionen Einwohnern. Mhm. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und eine solche CO2-haltige Industriegesellschaft zu einer sozialen Industriegesellschaft und zu einer ökologischen Industriegesellschaft jetzt zu entwickeln, ist eine riesige Herausforderung.
Die Frage ist, ob man dafür eben dann auch den Rückhalt, wenn es schon Parteien gibt, braucht man ja den Rückhalt der Partei, damit man machtvoll das die Dinge umsetzen kann, die man umsetzen will. Verzeihen Sie, wenn ich nochmal drauf zurückkomme. Ja. Die Frage ist eben, ob die Kanzlerin diese Stärke noch hat, weil sie eben in einer geschwächten Position ist. Die Parteivorsitzende der CDU ist in einer geschwächten Position. Was mich mal interessieren würde, weil auch ihr Abgang jetzt, man kann nicht sagen, der ist gelungen. Also Sie sind letztlich geputscht worden in der CSU 2007.
Geputscht worden, aber wenn man merkt, dass man natürlich, man hat Wahlkämpfe geführt, man hat zwei Drittel Mehrheit geholt, man hat immer absolute Mehrheit, immer über 50, deutlich über 50% geholt. Und man merkt dann, dass die eigene Truppe, vielleicht auch aus den Entscheidungen, die man getroffen hat, in die Regierung Merkel einzutreten. Und das
nicht mehr hinter einem steht. Merkt
ja, dann, man das denn? Dann muss man selber auch ein Stück die Konsequenzen ziehen. Der eine zieht so, der andere zieht so. Und ich bin dann zurückgetreten, weil ich jetzt auch 14 Jahre oder fast 14,5 Jahre Ministerpräsident und lange Jahre CSU-Vorsitzender, das ist etwas. Man muss halt dann aufhören und etwas anderes machen.
Was mich interessiert ist, Sie waren 14 Jahre Ministerpräsident, Sie haben diese erfolgreichen Wahlen alle gemacht, Sie wären ja auch fast Kanzler geworden. Merkt man es zu spät, wenn die eigenen Leute hinter einem sagen, eigentlich, deine Zeit ist schon gekommen, alle wissen es, nur du noch nicht?
Das glaube ich nicht. Also was heißt, man merkt es zu spät? Man wird ja darüber wird geredet, darüber wird diskutiert, darüber wird natürlich von den Kollegen hier am Tisch, wird natürlich geschrieben, geredet, gesagt und so weiter. Das kriegt man ja mit. Den Sensus hat man ja. Man ist natürlich auf der anderen Seite überzeugt, dass man vielleicht doch noch der richtige Mann oder der richtige Mann ist, die Wahlen zu gewinnen. Der Absturz der CSU damals war ja auch mit 18% gewaltig und manche führen das nach wie vor oder führten das nach wie vor auf den Wechsel zurück. Mhm. Aber das ist ja alles Geschichte. Mhm. Heute geht es darum, jetzt dieses Problem zu lösen und ich sage Ihnen ganz offen, natürlich Angela Merkel ist auf der europäischen Bühne, und ich habe die besonders herangezogen, ist natürlich heute Macron derjenige, der sozusagen die Impulse setzt, die Marken setzt, der ist jung, dynamisch, will was verändern, ist provokant. Wenn jemand sagt, ich will eine europäische Armee, weil ich mich auf Amerika nicht mehr verlassen kann, China wird stärker, ich brauche eine strategische Partnerschaft mit Russland, sagt Macron, der sozusagen aus ethischen Gründen Russland stark abgelehnt hat, und dass dann die Diskussion geht, wir müssen jetzt sozusagen uns einen eigenen Schutz geben. Und in dem Punkt sage ich ganz offen, die Merkel ist eine starke Kanzlerin, aber natürlich, wenn man sagt, ich höre spätestens 21 auf, hat das logischerweise auf jeden Leader, auf jede Leaderin eine Auswirkung.
Ich habe verstanden, dass die Fragen zwar jetzt virulent sind, aber Sie glauben, es wird erst nächstes Jahr geklärt. Soweit haben wir es begriffen. Würden Sie mir den Gefallen tun, noch einen Satz zu wichtigen Menschen dieser Zeit zu sagen? Nur einen? Nämlich, weil Sie jetzt schon mit Macron angefangen haben, aber nur einen. Ein Satz zu Wladimir Putin.
Wladimir Putin wird sicherlich noch einige Zeit das Land regieren. Und ich glaube, dass wir das, was wir gemacht haben, war eine moralische Antwort, die Sanktionen. Okay. Aber sie haben letzten Endes das Ziel meines Erachtens nicht erreicht. Sie drängen Putin dorthin, wo er eigentlich gar nicht sein will, in die Abhängigkeit von China. Okay. Er sucht seine Geltung sehr stark durch die militärische Potenz, die er hat, Stichwort Syrien. Wir werden mit Putin ein neues Kapitel aufschlagen müssen.
Das
und
ist
insoweit,
ein Satz. Genau.
Insoweit, sage ich, liegt Macron völlig nicht.
Ah, jetzt, ich habe es schon verstanden, das ist doch vielleicht zu komplex. Aber vielleicht geht das leichter. Donald Trump, geht das in einem Satz?
Ja, nach unseren Maßstäben in Europa ist das bizarr, was sich da abspielt. Mhm. Und eigentlich, wenn ich jetzt den EU-Botschafter heute gehört und gesehen habe, im Zusammenhang mit Zelensky, mit Ukraine, dann ist das für uns nicht vorstellbar. Aber Amerika tickt ein Stückchen anders. Gegenwärtig ist es so, dass die Debatte, die hier im Impeachment-Verfahren, im Vorverfahren läuft, noch nicht wirklich die amerikanische Öffentlichkeit erreicht hat. Wenn ich das vergleiche, wie die Leute bei Nixon zugeschaut haben und wie heute die Fernsehquote ist bei den Verfahren jetzt in Washington, dann gibt es viele Kommentatoren, die sagen, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es Trump gelingt, da noch rauszukommen. Aber ich habe auch nicht geglaubt, dass Trump Präsident wird. Und deswegen muss ich da sagen, also da bin ich etwas zurückhaltend.
Vielen Dank. Ich habe eine allerletzte Frage tatsächlich noch. Ich habe ein paar... Sie haben ganz, ganz viel erreicht. Einiges haben Sie nicht erreicht. Sie waren nicht Kanzler. Sie sind nicht Superminister geworden. Sie haben es abgelehnt, EU-Kommissar zu sein und Kommissionspräsident zu sein. Absolut. Und Sie haben abgelehnt, Bundespräsident sein zu können. Und Sie waren auch nicht der Präsident des FC Bayern. Welches Amt hätten Sie gerne wirklich gemacht?
Also ich habe als Ministerpräsident immer ein bisschen Spaß gemacht und habe gesagt, also das einzige Amt, was mich eigentlich interessieren würde,
ist die Präsidentschaft.
Ist nicht die Präsidentschaft, sondern ist der Manager des FC Bayern.
Der ist jetzt frei.
Aber der ist blendend besetzt.
Ja, jetzt nicht mehr. Herr Hoeneß ist
ja. Ja, nein, ich sage nur, natürlich hat man jeder hat so sein Visier. Ich habe eine ganz besondere Affinität zum Fußball aus Kindesbeinen, natürlich zum FC Bayern, der natürlich auch zu Bayern passt und immer der Aufstieg des FC Bayern und der Aufstieg des Landes Bayern ist ein Stück synchron geworden und wir stehen jetzt doch sehr weit oben. Und da muss ich ganz offen sagen, wenn ich jetzt dabei bleiben darf, dann ist es Uli Hoeneß, der fast 50 Jahre als Spieler und als Manager diesen Verein geprägt hat, gelungen. Mhm. Was gar nicht so leicht ist, einen glanzvollen Abschied zu bekommen, mit großem Respekt.
Hätten wir wieder den Abschied.
Gleichzeitig hat er seine Nachfolger letztendlich ausgesucht und bestimmt. Und das gelingt, sagen wir mal, in der Politik, jetzt sind wir wieder bei der CDU, das gelingt in der Politik selten.
Das nehme ich als Schlusswort und danke sehr, dass Sie heute hier waren. Herzlichen Dank, Edmund Stoiber. Vielen Dank, Herr Stoiber. Dankeschön. Danke. Jo. Nicht alles, Herr Schumacher, was ich gefragt habe, hat er eine Antwort bekommen. Wie wird es denn sein auf diesem CDU-Parteitag? Vielleicht können Sie etwas freier uns erklären, was wird da passieren? Friedrich Merz hat gesagt, er wird eine große Rede halten. Alle denken es oder viele denken, es kommt zu einem Showdown. Was genau wird passieren?
Also die letzte große Rede, die er halten wollte, war die Kandidatenrede. Die hat er nach allen Regeln der Kunst versemmelt. Ich sag mal, Revolution geht anders. Das haben wir 1995 auf dem Parteitag der SPD gesehen, als ein gewisser Rudolf Scharping Parteivorsitzender war und dann Oskar Lafontaine aus der Kalten kam und mal ebenso aus dem Stand eine Rede gehalten hat und damit die Delegierten einfach mal so weggerissen hat. Es ist sehr amateurhaft, die große Rede schon Wochen vorher anzukündigen. Dann fehlt so ein bisschen der Überraschungseffekt und gleichzeitig ist der Druck auf einen selber gigantisch. Und das zeigt einfach, dass Friedrich Merz doch ganz schön lange aus diesem politischen Geschäft raus war. Das wäre ungefähr so, als würde Uli Hoeneß jetzt nochmal von Jogi Löw in die Nationalmannschaft bestellt und gesagt, komm Uli, du musst es reißen. Insofern glaube ich, die Hoffnungen, die auf Friedrich Merz lasten, sind von viel Romantik und viel Sentimentalität geprägt.
Und trotzdem, Frau von Bayern, gibt es eine ganze Menge Anträge. Die Basis rumort, die Erwartung an diesem Parteitag, wird da etwas Großes passieren oder wird der einfach dann doch am Ende recht normal durchs Ziel gehen?
Ich denke auch, dass es nicht so wild wird, wie zunächst erwartet. Also ich gebe Ihnen recht, ich glaube, Friedrich Merz hat sich da verrannt. Ich glaube, das hat sich jetzt auch durchgesetzt in der Partei, dass der da mehr Projektionsfläche ist als Person sogar.
Aber
mittlerweile.
Aber bei euch kriegt er immer die Seite 1 und für alles, was er macht.
Und das sind ja auch steile Ansagen teilweise, aber ist er auch wieder ein bisschen zurückgerudert. Deswegen, ich finde, den Antrag, den ich interessant finde, ist der über Huawei. Und ob der Bundestag sozusagen darüber entscheiden muss, ob Huawei Zugang bekommt zum 5G-Netz, das ist ja was die Kanzlerin sehr, sehr strikt ablehnt und auch schon gesagt hat, sie will sich daran auch nicht halten, wenn der Parteitag das entscheidet. Aber es zeigt ja zumindest ihren Einfluss beziehungsweise Mangel an Einfluss.
Das heißt also, es ist viel Rauch und am Ende wird es weder die Führungsfrage wird gestellt so werden, glauben Sie nicht.
Aber sie wird auch nicht entschieden werden.
Sie wird nicht entschieden. Es wird tatsächlich so sein, wie Herr Stoiber sagt, im nächsten Jahr stellt sich das erst wieder und dann wird es ein Duell nochmal geben müssen zwischen Herrn Merz und Frank Karrenbauer um die Frage, wer wird Kanzlerkandidat oder Kandidatin?
Also die Vorsitzende. Die Vorsitzende hat ja eigentlich nach bisherigen Gepflogenheiten das erste Zugriffsrecht.
Ja.
Die entscheidende Frage ist, kommt noch irgendjemand anders aus den Sträuchern? Friedrich Merz bedient natürlich viele, viele Fantasien von früher, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Ich bin gespannt, ob die CDU sich zu sowas wie einer Mitgliederbefragung durchringt.
Eine Urwahl. Glauben Sie das, Frau von Bayern?
Glaube ich nicht. Nee.
Glauben Sie nicht?
Nee. Also viele in der CDU nehmen ja dem Friedrich Merz übel, dass er allzu lange sich um die Partei überhaupt nicht gekümmert hat.
Sie waren mal Mitglied, nicht?
Ich war mal 28 Jahre Mitglied.
Seitdem geht es bergab, oder? Seitdem Sie da raus sind, ist vorbei.
Ja, so ist das, kann man sagen. Ja. Ich tippe eher langfristig, mittelfristig, nächstes Jahr auch. Auf diesem Parteitag wird nicht viel entschieden, glaube ich nicht, so wie ich meine CDU von früher kenne. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hat größere Chance als Frau Kramp-Karrenbauer.
Armin Laschet?
Ja, Armin Laschet. Ich glaube, auf den läuft es zu. Der Ministerpräsident des größten deutschen Bundeslandes, das war bei Herrn Rau so, das war bei anderen schon so, die haben immer die sehr große Chancen für die Kanzlerkandidatin.
Und Herrn Merz mögen Sie nicht?
Wir hatten mal eine sehr schöne, gemeinsame, beinahe harmonische Veranstaltung miteinander. Nur wie er jetzt versucht, einfach nachzutreten, nachdem er letztes Jahr knapp verloren hatte, das finde ich nicht so gentlemanlike.
Und sein Finanzhintergrund, ist das eigentlich ein Vor- oder ein Nachteil, das wenn man ist, den Wechsel von
jeder darf Geld in die verdienen. Politik? Das ist sein Problem. Jeder darf Geld verdienen. Sich dann allerdings als obere Mittelschicht zu bezeichnen, wenn man Millionär ist, ist ein bisschen seltsam.
Und es gibt auch zwei Sorten. Es gibt schon auch verschiedene Sorten von Geld verdienen. Ich glaube, Mindestlohn verdienen ist was Härteres als BlackRock Geld zu verdienen. Das sind zwei verschiedene Sorten.
Wir haben zu reden über das Bild, das die Regierung, aber eben zu der Regierung gehört auch die CDU, abgibt. Frau von Bayern, es gibt eine Studie, die heute erschienen ist. Allensbach hat gefragt nach dem Vertrauen in die Regierung, unterschiedliche Fragen gestellt. Aber der große Absturz ist tatsächlich die Akzeptanz der Regierung. Es sind nur noch 26%, die sagen, die Regierungsarbeit ist für das Land, ist eine Stärke für dieses Land. Das waren vor 4 Jahren noch 49%. Also das ist wirklich eine Kurve, die geht von da runter. Ist das eine ungerechte Betrachtung dessen, was da passiert, oder eine Quittung eben für all diese Dinge, über die wir jetzt ja auch immer viel reden, das Schlechtmachen der eigenen Leute, die Personalpolitik, die nicht funktioniert?
Ja, auf jeden Fall überstrahlt das offenbar alles andere. Also dieser Streit, den es gibt in der Union, in der SPD ja sowieso, das ist einfach was die Leute ganz, ganz stark ablehnen. Deswegen haben ja die Grünen auch in dieser Umfrage profitiert. Die werden wahrgenommen als sozusagen am Inhalt orientiert und am Regieren orientiert. Im Vergleich zur FDP, glaube ich, die schmiert da auch ziemlich ab. Mhm. Das ist also was einfach die Leute nicht wollen. Diesen Krawall, erst war es in der CSU, dann in der CDU.
Die SPD kommt einfach, natürlich auch, genau.
Selbstverständlich, ja. Und dann auch, muss ich sagen, dass es jetzt ein Jahr dauert, so eine Grundrente zu beschließen, die ja wirklich eigentlich ein Detail ist. Und dass dann groß gefeiert wird, das nehmen die Leute, glaube ich, der Regierung auch nicht ab, ja, dass das jetzt ein großer Erfolg sein soll. Weil sie eben ganz viele andere Themen haben, die ihnen unter Nägeln brennen, wie zum Beispiel, klar, der Klimaschutz, innere Sicherheit, Stabilität des Euro und so weiter und so weiter. Also wirklich die großen Themen. Und da sehen Sie, glaube ich, keinen großen Wurf. Und das ist etwas, was die Leute sehr verunsichert. Ich finde diese Studie extrem deprimierend, ist vielleicht zu passiv, aber beängstigend, weil da ja auch so eine Sehnsucht nach irgendwie einer Stärke, also irgendwie einem starken, einer starken Regierung wirklich rauskommt. Und dann haben wir irgendwann Verhältnisse wie in Amerika, wo dann Trump plötzlich gewählt wird.
Ja. Das ist ja eine starke Regierung. Ja. Das Problem ist, glaube ich, dass Regierungsarbeit häufig als Parteiarbeit wahrgenommen wird. Das heißt, eine Grundrente hat man nicht das Gefühl, das wird jetzt entschieden, weil es gut ist für uns alle, sondern weil irgendwer sich damit die Fortsetzung der Koalition sichert oder in irgendeiner innerparteilichen Entscheidung oder. Das heißt, die großen Fragen werden ausgelagert zugunsten der kleinen Fragen, die wiederum parteipolitische Fragen sind. Das merken die Leute. Die Führungsfrage in beiden Koalitionsparteien ist nicht geklärt. Die CSU von Edmund Stoiber ist überraschenderweise die einzige Regierungspartei, wo klar ist, Markus Söder hat das Sagen.
Die hatten ja davor ihr Problem.
Die haben das lange genug ausdiskutiert. Und Führung im positiven Sinne, da sagt einer oder eine, wo es lang geht, das wollen die Leute, und zwar zu Recht. Das wollen sie auch in ihrem Unternehmen oder in ihrem Kaninchenzüchterverein und eben auch in der Partei.
Altführung als Ideal, kriegen Sie da leicht das Nackenhaar aufstellen oder meinen Sie, da ist was dran? Ja, wir könnten besser regiert, also besser geführt werden.
Also wenn eine Partei ankündigt, wie zum Beispiel die Kanzlerin, die mal gesagt hat, Klimaschutz ist die Überlebensfrage der Menschheit. Und dann kommt so ein Päckchen raus, was wirklich kein Klimaschutzpaket ist, sondern, wie hat einer ihrer Berater gesagt, intern, es ist ein Witz, was wir da vorgelegt haben. Trotzdem die jungen Leute Freitag für Freitag auf die Straße gehen. Das wird auch noch gelobt von den Regierenden, dass sie das machen. Und dann macht man Beschlüsse komplett an den Wünschen der jungen Leute vorbei. 92% der Bundesbürger sagen, erneuerbare Energien sind ganz wichtig. Mhm. Und dann kommt etwas, was die erneuerbaren Energien kaputt macht. Mhm. Das ist doch nicht glaubwürdig. Und eine Regierung, die keine Glaubwürdigkeit mehr hat, kann nicht damit rechnen, wieder gewählt zu werden. Sie können es nicht und sie wollen es nicht. Das ist jetzt in diesen Wochen bewiesen worden. Deshalb die Ergebnisse heute in der FAZ.
Und was heißt das dann? Heißt das, dass Sie jetzt gerade hier
Wir brauchen eine andere Regierung.
Haben Sie gerade für Neuwahlen plädiert oder wofür haben Sie plädiert?
Das finde ich ja überraschend, dass bei den jetzt veröffentlichten Zahlen das Vertrauen weg ist.
Ja.
Aber die Bürgerinnen und Bürger trotzdem keine Neuwahlen wollen. Das heißt, es ist noch eine Resthoffnung da. Mehr nicht. Die Leute sagen, die Rechnung können wir in 2 Jahren auftischen, den jetzt Regierenden.
Oder es ist die totale Resignation. Das weiß man nicht so ganz genau, ob das
ja,
nicht so ist.
Ja, ich glaube, ein Personalwechsel würde gut tun.
Ja, also wir brauchen eine andere Regierung. Das steht hinter dem Vertrauensverlust, der heute deutlich wurde.
Was würden Sie denn, also schlüpfen Sie mal ganz kurz als letzte Frage zurück in die Rolle als Politiker. Was würden Sie denn in dieser Situation tun?
Also mehr tun als nur ankündigen. Das ist doch etwas, also Klimaschutz ist das klassische Beispiel dafür.
Ja.
Dass angekündigt wurde. Überlebensfrage der Menschheit. Und man macht ein Gesetz, das wahrscheinlich künftig weniger Windräder möglich macht, als wir heute haben.
Mehr tun als ankündigen, ist das eine gute Marschrichtung oder tun die eigentlich ganz viel und wir...
Dann geht es natürlich darum, dass das, wie wir schon besprochen haben, dass es da eine Einigkeit gibt, ja, dass man das Gefühl hat, die mehr Regierung zieht an einem Strang. Aber im Moment ist es ja so, dass unser Vizekanzler quasi hauptberuflich Parteivorsitzkandidat ist, hat man den Eindruck. Und das nehmen die Leute natürlich wahr.
Das hat sich dann auch in 2 Wochen erledigt und dann kehrt Ruhe ein? Herr Schumacher, für den Rest des Jahres?
Glaube ich nicht, weil am Ende wird die Spaltung sich fortsetzen. Das eine sind die von Olaf Scholz und das andere sind die anderen. Mhm. Und das wird in der CDU übrigens ganz ähnlich sein, nämlich die Merkel-Kuban-Fraktion gegen den Rest. Und das ist leider Gottes eine Tendenz, die wir in vielen Bereichen der Gesellschaft sehen, diese wirklich verhängnisvolle Polarisierung, dass die Leute nicht mehr in der Lage sind, miteinander zu reden, sondern übereinander. Ich finde, Kompromissfähigkeit ist ein ganz hohes Gut. Dafür sind Parteien auch da. Und wenn man mal verloren hat, dann kann man auch mal den Schnabel halten und die anderen machen lassen. Aber das mit dem Personalwechsel, ich meine, das haben wir bei den Grünen gesehen. 2 neue, frische Gesichter, das würde unserer Bundesregierung auch ganz gut tun.
Wir werden darüber zu reden haben und der Stoff geht nicht aus. Herzlichen
Noch
Dank.
Noch ein Hinweis auf, ja? die, vor dem, auf den bevorstehenden CDU-Parteitag. Kennen Sie die den Lieblingsmonat von AKK?
Nein.
Ende März.
Alles klar, vielen Dank bis hierher. Wir würden gerne... Es kommt morgen, danke dafür, wir werden darüber weiterreden, aber wollen uns jetzt einem Film widmen, beziehungsweise dem Thema dieses Films, der kommt morgen in die Kinos, er ist aufsehenerregend, weil er geht über die erste Transgender-Kommandeurin der Bundeswehr.
Der 18. Oktober 2017. Es ist ein besonderer Tag für Oberstleutnant Anastasia Biefern. Sie übernimmt das Kommando über ein Bundeswehrbataillon mit 750 Soldaten in Brandenburg. Und es ist ein besonderer Tag für die Bundeswehr. Denn die neue Kommandeurin hat ihre Karriere vor 25 Jahren als Mann begonnen. Marc Biefang verpflichtet sich 1995 als Soldat auf Zeit, studiert an der Bundeswehrhochschule und wird Offizier, unter anderem im Bundesverteidigungsministerium und bei Auslandseinsätzen in Afghanistan. Er heiratet, die Ehe scheitert. Über Jahre führt Marc Biefang heimlich ein Parallelleben, trägt Frauenkleider, schminkt sich. Mit 40 entschließt sich der Berufssoldat zu einer Angleichung des Geschlechts und outet sich ihrem Vorgesetzten gegenüber.
Und dann saß eben der damalige Marc Biefang vor mir und hat gesagt, dass er Transgender ist. Das hat mich erst mal umgehauen, weil ich nichts gemerkt habe im Vorfeld.
Der Brigadegeneral entscheidet, Oberstleutnant Biefang soll bei der Dienstbesprechung im Verteidigungsministerium die Kollegen umgehend informieren.
Anastasia Biefang ist jetzt hier zu Gast. Herzlich willkommen, Frau Biefang. Und ich würde gerne genau in diesen Tag hineingehen, Anfang 2015. Sie gehen in die sogenannte Morgenlage. Was war denn eigentlich auf der Tagesordnung? Welches Thema?
Ach, die Morgenlage bei der Abteilung Strategie und Einsatz war so ein Rundgang von der Abteilungsleiter durch alle Einsatzgebiete. Strategie und Einsatz ist verantwortlich für alle Auslandseinsätze der Bundeswehr. Und da kriegt der Abteilungsleiter immer sein Morgen-Update.
Okay.
Und da ich an dem Morgen kurz vorher vor der Morgenlage bei ihm im Büro saß und ihm gesagt habe, dass ich transsexuell bin und jetzt so ein bisschen irgendwas ansteht, hat er kurz dann entschieden, dass wir auch mal dann den Rest der Abteilung informieren, das in dieser Morgenlage machen werden.
Und das haben Sie dann gemacht?
Ja, er hat mich kurz gefragt, ob ich das jederzeit machen kann. Dann sagte ich, ja klar. Und dann kam das, wo ich nicht gerechnet habe, dann machen wir es jetzt. Dann sind wir runtergegangen in die Morgenlage, der lief schon. man ist ja nicht zu spät, wenn man mit dem Abteilungsleiter reinkommt. Ich glaube, militärische Nachrichtenwesen hat gerade kurz über die militärische Lage in der Ukraine berichtet. Wir setzten uns hin und als dann der eine Referatsleiter durch war, wäre es normalerweise zum nächsten Referat gegangen. Und da meinte der General, so jetzt mal kurz hier Stopp, heute mal was ganz anderes. Wusste ja auch keiner, was jetzt kommt. Und führte nur kurz ein, dass das jetzt etwas Wichtiges ist, etwas anderes. Aber er auf den Zusammenhalt plädiert, den wir immer in dieser Abteilung pflegen und dass Unterstützung wichtig ist. Mhm. Und drehte sich kurz zu mir und sagte, Oberstleutnant Biefang hat kurz was anzusagen. Ja, dann stand ich da, alle Blicke auf mich gerichtet.
Wie viele Leute waren da?
Ach, das sind, ich glaube, wir hatten 15 Referate, 3 Unterabteilungsleiter, der stellvertretende Abteilungsleiter, der Abteilungsleiter,
plus also diverse. Also ein paar 20 Leute.
Ja, so ein bisschen 20 Leute saßen daran, waren gebannt, was jetzt kommt. Ne? War ja auch ein bisschen anders als sonst.
Und was haben Sie gemacht?
Dann habe ich kurz militärisch knapp und präzise gesagt, dass ich transsexuell bin, im Begriff bin, meine Transition durchzuführen, schon im Bundeswehrkrankenhaus war, die entsprechende Diagnose Transsexualität, Geschlechtsdysphorie erhalten habe. Und sich keiner Sorgen machen müsste. Und ja, die Haare werden jetzt in den nächsten Monaten etwas länger werden.
Das war's in 2 Minuten?
Das war in 2 Minuten ganz kurz. Dann ging es wieder zurück zum Abteilungsleiter, der dann gesagt hat, ja, Dankeschön, er erwartet hier, dass das hier alles seinen gewohnten Gang geht. Unterstützung sei mir sicher. Das kriegt die Abteilung hin. Und ich glaube, der Nächste sagt, jetzt hätte ich gern bitte die Lage Afghanistan.
Oh Gott. Ich meine, es ist die Bundeswehr. Die Bundeswehr ist jetzt nicht irgendein Arbeitsplatz, sondern das ist natürlich ein extrem männlich geprägter. Haben Sie überhaupt gar keine Angst vor diesem Moment gehabt, dass da was passieren könnte, dass Sie, weiß ich nicht, dass die Sie ablehnen können, irgendetwas?
Nein, an dem Tag, als ich das gemacht habe, auch in den Wochen davor, da hatte ich keine Angst mehr. Wie gesagt, ich war 40, als ich das gemacht habe. Ich war aber schon seit knapp 20 Jahren Soldat. Also insofern ist da dann die Antwort in Ihrer Frage auch schon drin, dass ich mich mit mir selber sehr lange beschäftigt habe, was meine Geschlechtsidentität angeht. Und natürlich war ein Teil auch davon, wie wir die Bundeswehr künftig mit mir umgehen, wenn ich mich oute. Und in der Zeit davor, in den Jahren davor, hatte ich nicht das Gefühl, dass das, sagen wir mal, karriereförderlich wäre. Oder wie das hier funktioniert. Es gab nichts. Ich hatte keine Orientierungspunkte. Mhm. Und auch bei Kameraden, mit denen ich schon sehr lange gedient hatte, die davon wussten, so zum Ende hin, muss er hingegen, hatten auch immer gesagt, überleg dir den Schritt doch mal. Aber die Überlegung war dann einfacher. Ich kam an den Punkt, wo ich einfach mit mir nicht mehr selber glücklich war. Und ich wusste ja, woran es lag. Und meine erste Ehe war schon gescheitert, unter anderem auch, an, ich sag mal, im großen Teil auch meiner Unfähigkeit, das Thema so mit meiner damaligen Frau zu gehen, dass wir vielleicht das irgendwie in unserer Beziehung zusammen schaffen können, wissen wir nicht. Und ich hatte ja quasi nur noch zu der Zeit das, was ich seit 20 Jahren gemacht habe, meinen Beruf, den ich wirklich sehr gerne mache. Und ich wollte das auch nicht verlieren. Und hat er gedacht, aber mit diesem emotionalen Stand, den ich hatte mit mir selber, wo ich dachte, das kann es nicht sein, ich kann so nicht mehr weiterleben, wollte ich das auch nicht riskieren, dachte ich, ich stehe jetzt einfach zu mir. Und wir sehen einfach, was passiert.
So viele Menschen, so viele Menschen kennen gar niemand, der Transgender ist aus dem nächsten Umfeld. Sie müssen es uns erklären. Also wann war Ihnen, ja was denn klar, ich habe immer diese Formulierung gehört, im falschen Körper sind. Das ist aber wahrscheinlich nicht, das trifft es nicht ganz, oder? Was haben Sie gemerkt als Jugendlicher?
Oh, was war das? Es fängt so alles an, so mit 16, 17, ne? da war man auf der einen Seite erstmal sich mit der eigenen Sexualorientierung beschäftigen, das war schon so ein Thema bei mir und dann war da immer noch so was anderes und einfach mal bildlich zu fassen, ich habe mich dann auch immer wieder gefunden, dass ich am Kleiderschrank bei meiner Mutter war und mir ihre Klamotten angezogen habe und habe das irgendwie versucht einzuordnen und das habe ich über die Jahre versucht besser hinzubekommen oder auch dann zu verdrängen, das wechselt immer so ab. Und für mich so eine Begriffe zu suchen. Wir reden hier Anfang der 90er war das. Ne? Wie gesagt, ne, das war die Zeit, wo das Internet noch komische Geräusche gemacht hat. Und ich glaube, Web 2.0 war da auch noch nicht. Ich will damit sagen, Informationen finden war schwierig. Und ich glaube, so das erste Mal, wo für mich so ein Begriffswelt kam, wir hatten damals in den Vereinigten Staaten gelebt. Das war ja auch schon,
Offizier, also genau, auch schon bei der Bundeswehr. Deswegen genau. Waren Sie damals in den Vereinigten Staaten, Kalifornien.
Ja, sehr, sehr schön. Also ich kann mich um meine Jugend nicht beklagen. Es war klasse mit 16 Führerschein. Allerdings mit einem Thema, wo ich keinen guten Umgang gefunden hatte. Und in den USA gab es ja schon immer diese Nachmittagsshows und so weiter und so fort. Und irgendwann hing ich da mal nach der Schule einer rum. Und da war das Thema, ich glaube, irgendwie so übersetzt kurz, ne, mein Mann ist eine Frau oder trage ich meine Kleider und so. Ne. Und da hat man halt so die Vielfalt, so wie es in den 90er Jahren manchmal dargestellt wurde, mitbekommen, Bezeichnungen wie Crossdresser, Transvestit und so weiter und so fort. Hab aber auch für mich mitgenommen in der Darstellung so, Naja, die Akzeptanz beim Publikum, wenn wir es als Gesellschaft nehmen, als Mehrheitsgesellschaft, war auch in den Vereinigten Staaten nicht für da. Es wirkte so ein bisschen wie das Vorfilm bei einer Freakshow. Ich dachte, um Gottes Willen. Also das waren so Bilder, mit denen ich dann erstmal aufgewachsen bin und wo ich das versucht habe zu integrieren. Und dann über die Jahre war es ein innerer Drang, den ich nach innen gehalten habe oder zumindest dann im Familienleben sehr eng gehalten habe mit meiner damaligen Frau, wo wir alles für uns hatten, das Ganze auch von meiner Seite sehr viel mit Scham besetzt war.
Der Drang, was denn genau? Also was ist das?
Einfach das Gefühl, meine Identität, Frau zu leben.
Sie hatten das Gefühl, einfach ganz stark, ich bin eine Frau. Egal, wie ich aussehe.
Ich würde es mittlerweile so ausdrücken. Damals hatte ich nicht die Fähigkeit, das so zu artikulieren. Das sind auch Prozesse, die wachsen.
Das hat lange gedauert.
Bis
Sie dann dahin gekommen sind, es sich einzugestehen. Sie haben es Ihren Eltern eingestanden. Es gibt eben diesen Dokumentarfilm, der kommt morgen in die Kinos. Er heißt, ich bin Anastasia. Und da gibt es einen ganz kurzen Ausschnitt, wo man sieht, wie die Eltern darüber reden.
Das war vor 4 Jahren oder so.
Ja.
Da haben wir schon gemerkt, dass eine Veränderung stattfand. Aber sagte er nur, oder sie dann, ne, da haben wir ja noch eher gesagt, so fühle ich mich. Ich bin Transgender und ich will das durchziehen bis zum Ende. Wir haben gesagt, wir stehen zu dir. Und ich muss sagen, seitdem sie das so rausgelassen hat, was mit ihr ist, haben wir mehr oder kommunizieren mehr.
Ja,
sie
mehr
ist glücklicher, sie ist froher und es hat mir nur wehgetan, dass sie es nicht vorher gesagt hat. Ich habe jetzt 40 Jahre einen Sohn gehabt und vielleicht habe ich noch, so Gott will, etwas länger auch noch eine Tochter.
Ja, tolle Eltern, ne?
Große Frau. Ganz tolle Eltern. Das wirkt so, als ob es für die tatsächlich, dass sie das dann wirklich zutiefst akzeptiert haben. Es hätte auch anders kommen können wahrscheinlich, oder?
Es ist nicht anders gekommen und meine Eltern sind einfach nur toll und aber der eine Satz meiner Mutter sagt ja auch viel aus. Ne? Es ist das, ne? Wie kennt man sich, vertraut man und ich habe das bei der Filmdokumentation zum ersten Mal gehört, als ich die Szene gesehen habe, wo sie gesagt hat, das hat sie verletzt, dass sie einfach nicht den Mut hatte, ihnen das sehr viel früher zu sagen und sie damit einzubeziehen. Und das ist auch viel verlorene Zeit, möchte ich mal sagen.
Das eine ist, es sich einzugestehen. Das andere ist es, den Eltern einzugestehen. Und dann gibt es aber noch einen ganz wichtigen Schritt, nämlich das dann auch zu werden. Das ist ja nicht ganz einfach. Also als Sie der Bundeswehr sich offenbart haben, das war das, worüber wir gerade geredet haben, da waren Sie noch eine Frau, aber eben noch körperlich ein Mann. Und dann muss man das angleichen.
Genau.
Habe ich wieder was gelernt? Man sagt nicht umwandeln, sondern angleichen. Das heißt also, man muss sich operieren lassen. War für Sie das klar, als Sie sich das eingestanden haben? Das ist der Weg, den ich gehen werde, und zwar bis zum Ende.
Erstmal möchte ich mal formal sagen, man muss sich überhaupt nicht angleichen lassen. Das war die Entscheidung, die für mich wichtig war. Also ich die Unstimmigkeit, die ich in meinem Körper empfunden habe und den Leidensdruck, den ich noch empfunden habe, war für mich klar, konnte ich nur mit umgehen, wenn ich entsprechende geschlechtsangleichende Operationen mache. Das ist der eine Teil. Also ich habe diesen medizinischen Prozess durchlaufen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch noch ein Regelungswerk mit dem transsexuellen Gesetz, der mich dann ja auch überhaupt erstmal, ich sag mal, im Staat, ne, wo ich irgendwann im Personalausweis einen anderen Vornamen habe oder wo auf meinem Reisepass auf einmal ein anderes Geschlecht drin steht, also auch eine neue Geburtsurkunde zu bekommen. Das ist das zweite Verfahren, also ich sag mal, das Recht, das legale Verfahren. Und das sind sehr anspruchsvolle Verfahren im Sinne von, sie dauern sehr lange. Mhm. Also allein der rechtliche Weg zu beschreiten, hat in meinem Fall, glaube ich, ein knappes Jahr gedauert. Und das ist nicht einfach nur eine Antragstellung, da muss man ein Gutachten durchlaufen.
Sie müssen sich psychologisch untersuchen lassen.
Sie müssen sich psychologisch untersuchen lassen. Ich sage mal, Sie müssen sich nackig machen, deutlich weiter als die Unterhose. Und der andere Part, der auch da drin ist, ist ja, ich mache an meinem Beispiel einfach fest, ich habe den Punkt ja für mich gehabt, nachdem ich, sag mal, 20 Jahre lang schlecht mit meiner Identität umgegangen bin und ich wusste ja auf einmal, wer ich bin. Und dann outet man sich, man hat sein Coming Out, sagt es selbstbestimmt und dann erfahren sie, das müssen sie jetzt ungefähr nochmal allen Behörden mal beweisen, sage ich immer so schön, so ist es da, ne? Psychologische Gutachten machen, wo sie nochmal ihre ganze Biografie auferlegen und dann das Gefühl haben, sie müssen jetzt wirklich jemandem erklären, dass es auch tatsächlich so ist. Also das Gefühl der Selbstbestimmtheit wird in diesem Moment durch diesen Prozess ganz stark genommen. Es war ein sehr fremdbestimmter Prozess.
Ja. Und das wäre jetzt alles, um es nochmal zu steigern, mitten in einer ja doch erheblichen Karriere bei der Bundeswehr. Also ich meine, Sie haben ja wirklich eine richtige Karriere gemacht. Sie sind Oberstleutnant. Sie standen eben davor, ein Bataillon zu übernehmen. Und auch das kommt in dem Film vor. Die Frage nämlich, ob es auch in der Truppe Vorbehalte gab und wie die geäußert worden sind, haben wir auch für Sie einen kurzen Ausschnitt.
Die Vorurteile waren eben, oh, jetzt kriegen wir hier so eine Transe, ja, wird so endet werden und das für unser Bataillon, uns trauen sie ja viel zu, dann haben wir ja bald die Regenbogenflagge hier dran und so weiter. Also meine Bedenken, ob ich den Dienstposten dann auch weitermache, ob ich es überhaupt will, und kam aber zu dem Entschluss, dass ich ihr eine Chance gebe und sie mir hoffentlich eine Chance gibt und ich es einfach probiere mit ihr als Chefin.
Naja, man hat manchmal die Nase gerümpft, sage ich schon ganz ehrlich, und man stellt sich dann die große Frage, um was wird es hier eigentlich gehen?
Wir haben die erste Kommandeurin und die erste Transgender als Kommandeurin. Dass das im Fokus steht, das heißt, sie als Person im Fokus steht und eigentlich nicht mehr das Bataillon in dem Sinne, was macht das Bataillon? Die zweite Befürchtung ist, was denkt denn mein Nachbar über mich, wenn ich jetzt unter einer Transgender-Kommandeurin?
Auch bei mir gab es eine Umwandlung, was das Denken betrifft. Nachdem ich sie jetzt kennengelernt habe, ist es eben so, dass ich sie selbst verteidige. Meine Familie steht schon hinter mir, auch was Frau Biefang betrifft.
Würden Sie sagen, alles gut gegangen in diesem Fall tatsächlich? Also voll akzeptiert und alles, was an Vorbehalten da war, haben Sie entkräftet? Oder gibt es noch so etwas, wo Sie spüren, ja, vielleicht, da gibt es noch etwas, die wissen vielleicht nicht Bescheid oder die denken, was denken die Nachbarn? Was kommt das zu Ihnen?
Also es kommt ganz schön viel zu einem. Ich meine, ich muss mir nur die Twitter-Kommentare heute von der ARD ansehen. Und ich habe ja auch meinen Twitter-Account und folge auch da. Also jeder hat ja eine Meinung über mich, ohne mich zu kennen. Mhm. Was die Vorbehalte, die da meine Sekretärin, eine sehr liebenswürdige und sehr gute Frau, ohne sie wäre ich total aufgeschmissen und könnte meinen Arbeitstag gar nicht organisieren, weil sie kennt meine Termine besser als ich. Sie macht sie ja auch. Die Vorbehalte, das waren ja Befürchtungen oder Gedanken, die im Vorfeld da waren. Und dann, das kommt ja,
sie sagt ja auch, danach war alles klar. Wir haben uns kennengelernt.
Ja, und also nicht nur sie, gut. Aber das Bataillon hat mich auch kennengelernt. Ne? Mhm. Das kam rein. Also ich muss auch sagen, es wurde ja auch schon viel vor bei mich geschrieben entsprechend. Ich bin ja auch bewusst in die Sichtbarkeit gegangen mit dem Thema und wollte ja auch, sagen wir so, den Kopf aus dem Sand rausstecken und sagen, hey, es gibt Transgender auch in der Bundeswehr und das Thema Transgender auch mal so in den Aspekt, wie geht die Gesellschaft damit um, um einfach mal auch das, was mir so ein bisschen fehlte, Orientierungspunkte zu liefern, okay. Andere, die auch an dem Weg stehen. Und also sagen wir so, das Bataillon war sehr informiert über mich, als ich angekommen bin. Ich glaube, mehr als über jeden anderen Kommandeur, der hingeht. Ich kannte keinen einzigen von meinen knapp 700 Soldatinnen und Soldaten, also hatten die einen Vorlauf. Und dann lernt man sich halt so kennen. Ne? Und wie immer ist es so, wenn Vorurteile bestehen, dann kann man die halten. Die meisten zerbrechen dann, wenn man der Person, wo man Vorurteile gegenüber hegt, dann unter die Augen tritt und in meinem Fall sie kennenlernt und denkt, Mensch, ist ja doch nur ein Mensch.
Ein Mensch, der es wert ist, kennengelernt zu werden. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Ich mache noch einmal den Hinweis auf diesen großartigen Film. Ab morgen also im Kino der Dokumentarfilm Ich bin Anastasia, Thomas Ladenburger. Werden Sie eigentlich noch Generalin? Gibt es das eigentlich? Also ja, Generalin gibt es, ne?
Den Dienstag gibt es als solches. Und wir schauen mal, aber ich habe doch mal im Bataillon gesagt, ich habe noch, glaube ich, bis Oktober nächsten Jahres, dann sind meine 3 Jahre um. Und mein Fokus ist erstmal, jeden einzelnen Tag bis zum Überfall mit meinen Soldaten zu machen, zu meistern und ihn auch zu genießen. Und alles andere interessiert mich gerade erstmal nicht, weil es eine der schönsten Verwendungen, die man wirklich als Truppenoffizier haben kann. Und vielleicht weiß ich, ob das jeder verstehen kann, aber es ist ein verdammt toller Beruf, den ich habe und die Position ist genial.
Ich glaube, die Kameraden haben alles gehört. Herzlichen Dank für den Besuch, Anastasia Biefang. Danke, dass Sie hier waren. Danke Ihnen. Danke meinem großartigen Kommentatorenteam, Franz Alt, Anna von Bayern, Hajo Schumacher. Und Ihnen fürs Zusehen. Es ist das Nachtmagazin mit Konstantin Schreiber jetzt am Start. Schönen Abend noch. Danke. Thank you.